Seit 3 Wochen musste sich die Poldi ihr Wasser, wie alle in der Via Baronessa, in Kanistern von der öffentlichen Zapfstelle der alten Mineralwasserfabrik holen.
Einen Durst habe ich, das kannst du dir nicht vorstellen, schnaufte die Poldi und tupfte sich die Stirn.
Den Gefallen, kurz die Perücke abzunehmen, tat sie mir allerdings nicht.
Es sagst natürlich gleich, das ist bloß psychologisch und gell, das weiß ich fast selbst. Hilft aber nix, verstehst? Einen Mordsdurst habe ich trotzdem. Magst vielleicht noch ein Bier?
Nein, danke, log ich. Und wer ist es, deiner Meinung nach? Wer es war's? Der Nachbar, den die Mafia unter Druck setzen will. Die Poldi starrte mich fassungslos an.
Geh, was soll jetzt diese bescheuerte Frage? Ich bin das natürlich. Was denkst denn du? Das ist doch sonnenklar, dass ich da jetzt ins Fadenkreuz der Mafia geraten bin, nachdem ich den Mord an Valentino aufgeklärt hab.
Ich dachte, die Mafia hätte nichts mit Valentinos Tod zu tun gehabt.
Nicht direkt halt. Aber indirekt steckt natürlich der Rosso dahinter. Und der ist, das sag ich dir, raunte sie, ein Capo-Mafioso. Boss der Bosse.
Was du inzwischen beweisen kannst. Die Poldi sah mich mitleidig an.
Mei, ich stehe da freilich noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Aber für Mafiosi, erzkapitalistische Blutsauger und Hundemörder, habe ich einen Instinkt. Davon verstehe ich was.
Die Poldi war nicht davon abzubringen, dass Ladys Tod und die Sabotage an der Wasserleitung nur den einen Zweck verfolgten, sie einzuschüchtern.
Der Valerie hat's fast das Herz gebrochen. Und der arme kleine Oskar ist total down, jault den ganzen Tag vor Sehnsucht.
Aber warum wurde nur Lady vergiftet und nicht auch Oskar? Fragte ich.
Pfeilgrad, das habe ich mich auch gefragt. Weil die waren ja praktisch unzertrennlich, die beiden. Ständig haben's um jedes Leckerli gerauft. Also ist die einzig schlüssige Antwort, welche? Dass die Lady gezielt ermordet wurde, natürlich. Und warum hat er die Lady hergenommen und nicht an Oskar? Weil sie weiblich war, natürlich. Weil das eine Botschaft an mich sein sollte. Verstehst?
Ist das nicht ein bisschen weit herge?
Unwirsche Handbewegung. Wenn ich den Scheißkerl nicht bald erwisch, nachher ist auch der arme Oskar seines Lebens nimmer sicher. Das sag ich dir. Jedenfalls habe ich bereits erste Ermittlungen aufgenommen.
Und da schwante mir endlich was. Der Jagdinstinkt, was?
Mei, so langsam verstingen wir uns. So langsam kommst an. Benvenuto in Sicilia.
Klare Sache. Die Poldi hatte Blut geleckt, hatte den Ruf des Schicksals und ihrer oberreiterschen Gene vernommen und war bereit, den ihr vorbestimmten Weg der Kriminalistik und der Gerechtigkeit zu gehen. Ärgerlich nur, dass es keinen neuen Mordfall in der Nachbarschaft gab. Was in Verbindung mit dem Wassermangel und der Hitze zu heftigem Durst, Zahnweh, schlimmen Schwermutsattacken und zu einer Art kriminalistischem Cold Turkey führte, einem besonderen Entzugssymptom, unter dem meiner Tante Poldi zufolge vor allem pensionierte und suspendierte Kriminalbeamte leiden. Man stelle sich ein Superhirn in voller Fahrt vor und irgendwer tritt plötzlich voll auf die Bremse. Kann echt nicht gut sein.
Ich meine, so ein Hochleistungssportler. Der kann ja auch nicht so von einem auf den anderen Tag aufhören zu trainieren. Das macht das Herz gar nicht mit. Und dann, zack, Exitus. Siehst, und genau so geht's dem Gehirn eines Ermittlers, wenn es nichts zum Ermitteln hat. Wie einem Hund, der nichts zum Jagen oder Totschütteln hat. Der nimmt dann halt irgendwann deinen Pullover her. Oder einen Kinderarm im schlimmsten Fall. Und was bleibt mir?
Wie sich herausstellte, hatte die Poldi daher, quasi als Gesundheitsvorsorge, die vergangenen Wochen seit meinem letzten Besuch damit zugebracht, Rosso eine Verbindung zur Mafia nachzuweisen. Vergeblich bislang, aber auch kein Wunder, da ihr einziger Anhaltspunkt das Foto einer topografischen Karte war, über die Rosso mit Patanet diskutiert hatte. Die Poldi hatte das betreffende Gelände zwar immer noch nicht gefunden, dennoch war sie überzeugt, dass Rosso bereits kalte Füße bekommen hatte und ihr durch das Abdrehen des Wasserhahns und den Mord an Lady unmissverständlich bedeutete, die Ermittlungen unverzüglich einzustellen. Andernfalls, so die Logik meiner Tante, morto sicuro.
Aber Goethe hat er sich frei geschnitten, der feine Herr. Sehe ich etwa so aus, als ob ich mir in die Hosen scheiß, wenn so ein hergelaufener Gschwollschädel mir droht? Ich hab dem Tod schon ins Auge geblickt, das sag ich dir. Ich weiß fein schon, dass ich kurz vorm Verfallsdatum bin. Aber so lange, Burschi, lass ich's fein noch krachen, verstehst? Amoremäßig, kriminalistisch und überhaupt. Und wenn's dann soweit ist, nachher weiß ich auch, wie man eine Bühne verlässt. Unter Applaus, nämlich.
Denn von Amore, Kriminalistik und Tod verstand meine Tante Poldi was. Daher ging sie ihre Ermittlungen im Fall Lady auch total professionell an. Heißt, jeder war verdächtig.
Und so rauschte die Poldi nun in ihrem dunkelblauen Hosenanzug, der hier und da schon etwas zwackte, in Femina Morta ein, wie so eine reinigende Riesenwelle, die an einem verschmutzten, verkommenen Gestade bricht, stelle ich mir vor.
Mon Dieu!
Valerie schlug die Hand vor den Mund, als die Poldi sich schwitzend und schnaufend auf einen der Plastikstühle im Garten fallen ließ, dass die Nähte des alten Hosenanzugs nur so ächzten.
Du meinst, jeder ist verdächtig? Ich auch?
Du natürlich nicht, Valerie. Die Poldi seufzte und klappte schwungvoll ihren Notizblock auf, den Onkel Martino ihr kürzlich geschenkt hatte. So einen, wie die FBI-Typen im Fernsehen ihn immer dabei haben. Obwohl dem Onkel schon klar war, dass Matula aus seiner Lieblingsserie Un caso per due natürlich niemals einen Notizblock brauchte, um sich irgendwas zu merken. Aber Matula war eben auch ein detektivisches Genie, und was meine Tante Poldi betraf, war sich Onkel Martino nicht so sicher, zumal wegen der Trinkerei. Valerie hatte den kleinen Hundekörper in ein Seidentuch gewickelt und neben der Weinpresse in der stillgelegten alten Kälterei aufgebahrt. Dort war es kühl und dunkel und still. Ein guter Ort für die kleine Lady, die am Ende ihres viel zu kurzen Lebens noch so viel Agonie hatte ertragen müssen, denn dem Vernehmen des Tierarztes nach war Lady qualvoll erstickt. Den Eintritt des Todes schätzte der Veterinario auf etwa 3 Uhr morgens. An der Stelle im Hof, wo man Lady wenige Stunden später gefunden hatte, gab es keine Spuren des Giftköders. Die Poldi glaubte daher nicht, dass Lady den Köder im Hof gefressen hatte, sondern dass Lady später demonstrativ dort abgelegt worden war. Und genau das sprach, in Poldis Logik, für den Tötungsvorsatz. Auf der anderen Seite wusste die Poldi genau, dass den Erfolg kriminalistischer Ermittlungen nicht so sehr gefährdet wie vorschnelle Hypothesen. Daher wollte sie keine Variante ausschließen, in sämtliche Richtungen ermitteln und zunächst streng objektiv und professionell nur Fakten sammeln.
Hatte Lady irgendwelche Feinde?
Pardon? Ich meine, gab es jemanden, den sie nicht mochte, den sie mal im Schreck gezwickt oder angeknurrt hat? Vielleicht jemanden, der Hunde nicht mag?
Mon Dieu, non!
Die Poldi machte sich eine Notiz. Ist gestern irgendwas vorgefallen? Irgendwas Ungewöhnliches?
Non, wieso?
Denk genau nach. Jedes Detail kann wichtig sein.
Mon Dieu, non!
Nächste Notiz. Profi am Werk. Wann hast du Lady zuletzt gesehen?
Das war so gegen 9 Uhr gestern Abend. Ich habe die beiden im Hof gefüttert. Danach habe ich sie noch eine Weile gehört, weil sie sich um so ein Gummispielzeug gezankt haben, das ständig quietschte.
Noch eine Notiz.
Und danach?
Valerie schüttelte den Kopf. Die Poldi klappte ihr Notizbuch zu.
Dann würde ich jetzt gern deine Gäste befragen. Mon Dieu, ist das wirklich nötig?
Valerie hatte Femina Morta von ihrem Vater, einem Nachkommen des sizilianischen Landadels, geerbt und betrieb auf dem kleinen Landgut, das nach etlichen Generationen der Verschwendung, der Ignoranz und der Misswirtschaft den Rest des einst immensen Familienbesitzes darstellte, eine kleine Palmenzucht, was bei weitem nicht reichte, um die laufenden Kosten zu decken. Also führte Valerie zusätzlich, und nicht ganz offiziell, ein kleines Bed and Breakfast und vermietete die zahlreichen leerstehenden Zimmer des Hauses an Gäste, denen sie ein eigenwilliges Frühstück aus Milchkaffee, getoastetem Brot, Keksen, frischen Avocados und quietschsüßen französischen Marmeladen und Familiengeschichten servierte. Alles andere Land ringsum gehörte inzwischen genau jenem Italo Russo, den die Poldi auf dem Kieker hatte und dem sie alles Schlechte auf der Welt zutraute. Auch Russo züchtete Palmen, aber in sehr viel größerem Stil. Und nicht nur Palmen, sondern auch Olivenbäume, Zitronen- und Orangenbäume, Bougainville, Strelitzien und Oleander und belieferte damit Hotels und Eigentümer größerer Anwesen. Piante Russo war ein Gartenimperium, in den Augen meiner Tante jedoch eine Seuche, die sich immer weiter über das Land ausbreitete und alles daran setzte, sich auch noch Femina Morta einzuverleiben.
Erzähl mir was über deine Gäste, sagte die Poldi.
Es sind Deutsche, antwortete Valerie. Aber mon Dieu, absolut delicioso.
Für Valerie, ähnlich wie für die Poldi, besaß das Glück eine einfache binäre Struktur, spannte sich alle menschliche Existenz zwischen 2 mehr oder weniger weit entfernten Polen auf. Zwischen Himmel und Abgrund, zwischen Liebe und Ignoranz, Verantwortung und Ballast, Pracht und Krempel, Wesen und Gedöns. Und in diesem dualen kosmischen Gefüge existierten eben nur 2 Sorten von Menschen. die Deliziosi und die Spaventosi, die Reizenden und die Schrecklichen. Einfache Regel, Hausgäste, Freunde und Tölen immer Deliziosi, der Rest Spaventosi, jedenfalls bis zum Nachweis des Gegenteils.